Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
Du, irgendwas machen wir falsch, Sarah, du und ich. Wir schaffen es nicht, ein Buch einfach so nebenher zu schreiben.
Du schon, du hast eh schon.
Stimmt.
So ein bisschen. Das war jetzt kein ausgefeilter Thriller, vielleicht
Hallo?
Mit viel Recherchearbeit bei dir. Doch, das stimmt schon. Aber Holger August, Radiokollege, der ist da wirklich anders.
Bayerischer Radiokollege von Bayern 3, der so Südtirol und geschichtsbegeistert ist bei uns hier, dass er sagt, ich schreibe ein Buch, ich schreibe einen Thriller.
Ja, der schreibt am Rande auch die Bombenjahre, diese dramatischen 1950er und 60er Jahre in der Südtiroler Geschichte, aber nicht nur.
Und weil Holger überhaupt ein recht spannender Kollege ist, jetzt Holger August bei dir, Sarah.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück.
Einen schönen guten Morgen und schönen Sonntag, Südtirol. Radiomenschen sind ja oft ganz interessante und findige und spannende Leute. Aber der Münchner Nachrichtenmann, mit dem wir uns heute durch diesen Vormittag ratschen, der ist noch einmal ein bisschen besonderer. Holger August, seit 30 Jahren Journalist, präsentiert seit 7 Jahren die Frühnachrichten auf Bayern 3 beim Bayerischen Rundfunk. Kennen wir natürlich bestens, wir sind nach Südtirol hierher. Und er ist großer Südtirol-Fan, sein neuester Südtirol-Thriller. Der ist auch gerade in den Buchhandlungen und Holger ist bei uns hier. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen.
Ja, hallo, schönen guten Morgen.
Du hast so viele Verbindungen zu unserem Land, auch zu uns hier im Funkhaus natürlich, dass alleine das schon reicht, dich hier einmal erzählen zu lassen. Dann gibt es natürlich deine Buchbombenjahre. Du bist Profi-Stressbewältiger, können wir das so sagen?
Ja, das kann man so sagen, ja.
Coach in verschiedenster Hinsicht.
Neudeutsch-Coach.
Können wir eine Menge lernen von dir. Ja, und eigentlich wolltest du überhaupt als Tauchlehrer schon einmal nach Griechenland, was ja auch spannend ist. Und es gibt viel zu reden.
Ja.
Also, dass ihr in Bayern auf Südtirol steht, das ist ja verbreitet, ja, das wissen wir. Wie ist deine persönliche große Nähe zu Südtirol entstanden? Du kommst ja ursprünglich gar nicht aus Bayern, sondern aus Solingen.
Genau, aus Nordrhein-Westfalen. Genau. Dann habe ich 10 Jahre in Hessen gelebt. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich Berge geliebt, aber eigentlich war mir die Nordsee näher. Dann ab und zu mal, wenn man eine längere Zeit unterwegs sein wollte, war es der Gardasee. Bin immer durch Südtirol gefahren, habe immer nach links und rechts die Berge gesehen. Und Berge waren immer schon meins. Ich habe schon, ich war 20, da habe ich das erste Reinhold Messner Buch gekauft. Und immer ganz großer Fan. Ja, ich war auf Vorträgen von Messner, von Kammerlander. Bin dann auch dem Alpenverein beigetreten, in Hessen schon. Aber es war halt immer so weit weg. Und dann bin ich nach München gezogen, 2009. Und von da an, zack, vergiss die Nordsee, vergiss den Gardasee. Am Gardasee kennt man als Münchner ja eh jeden, wenn man irgendwo parkt. Ja, links und rechts stehen die Nachbarn dann auch.
Und,
ja, und insofern bin ich halt permanent dann nach Südtirol gefahren. Meistens schon am Wochenende einfach mal nach der Frühschicht los. Freitagmittag hier und Sonntag wieder zurück. Und natürlich dann noch die Urlaube. Gewandert, Mountainbike, Rennrad. Bin ganz grandios gescheitert bei meiner ersten Skitour in Sterzing. Und so kam dann meine Liebe zu Sterzing.
Ja, genau, weil du bist ja an unterschiedlichen Orten. Auch in deinem Buch in Sterzing, in Brixen.
Ja, Meran.
Meran, genau, in Bozen natürlich Bozen, auch ein bisschen. Ja. Wo gefällt am besten? Schwierige Frage.
Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich habe auch keinen bevorzugten Ort, wo ich hinfahre. Ich mache das immer so ein bisschen, weil ich ganz oft spontan fahre. So ein bisschen vom Wetter abhängig. Ist das Wetter gut überall, dann steige ich in Sterzing aus dem Auto aus. Ist es da oben noch ein bisschen frisch, ja, und der Nordföhn bläst runter, dann geht's vielleicht bis Brixen. Ist da auch noch relativ frisch, dann war es dann eher so Richtung Kaltern, Eppan. Mit meiner Frau fahre ich oft nach Bruneck hinten raus. Da sind wir dann noch länger. Aber meine kleinen Wochenendtrips und Recherchetouren, die sind dann eher so in dieser Achse Sterzing, Brixen, Bozen. Bozen jetzt immer häufiger.
Ja. Und, ja. Ja, klar, auch wegen uns.
Auch wegen euch. Ja, genau.
Und deine Frau heißt wie ich, nämlich Sarah.
Ja, genau.
Sprechen wir auch noch drüber. Du bist zeitweise wirklich fast jedes Wochenende bei uns hier in Südtirol. Das schaut dann so aus, also nach deinem Frühnachrichtendienst gegen 20:09 startest du direkt oder wie machst du das?
Ja, genau. Da setze ich mich ins Auto und höre ich quasi nur noch bei der Konferenz zu, von der Autobahn aus. Das ist das einzig Positive, was uns Corona gebracht hat, ist die Möglichkeit halt, dass Konferenzen auch übers Handy mitzuhören sind. Und wenn man ehrlich ist, über die Nachrichten wird in einer Konferenz auch nicht so viel gesprochen. Da reicht dann, wenn ich da bin und wenn ich zuhören kann. Ja, und dann fahre ich durch. Hinter Garmisch verliere ich dann meistens irgendwann den Kontakt und dann drücke ich auf das rote Knöpfchen und dann fängt das Wochenende an. Und spätestens 12:30 bin ich dann irgendwo, wo ich gerade hin wollte.
Ja. Bayern 3 kennen wir natürlich alle bis nach Südtirol. Ihr habt fast 2,5 Millionen Menschen, die euch täglich zuhören. Ansonsten ein Sender, der recht ähnlich ist wie Südtirol 1, sage ich jetzt mal.
Ja, kann man
vom Feeling her, so vom Programm.
Genau, wir fühlen uns genauso an.
Ja, also wer dir ab sofort aus Südtirol auf Instagram folgt zum Beispiel, der sieht, Holger August ist kein sehr steifer Nachrichtenmensch, sondern er danzt auch manchmal gerne so vor sich hin, im Aufzug oder hinter seinem Nachrichtenmikro. Ja, ja. Du stehst auf gute Laune Musik als Nachrichtenmann und Pharrell Williams mit Happy.
Ich finde, der geht so in den Körper, wenn ich das so, also oft tanze ich ja im Studio. Ich sag mal, wenn du Nachrichten zur vollen Stunde machst, sagen wir mal, es ist 6 Uhr, du bist fertig so um 17:45, hast du deinen Krempel ausgedruckt und dann liest du nochmal drüber und schaust, dass da auch alles richtig ist. Wenn da nichts mehr passiert, hast du ja so noch 10 Minuten, dann trinkst du noch einen Kaffee und dann läuft dann im Radio, wirst du beschallt mit Pharrell Williams und dann merke ich, wie so, ich bin also, man muss sagen, immer morgens schon sehr munter.
Ja, ja.
Also ich habe schon einen Kollegen gehabt, früher mal, die gesagt haben, August, kannst du auch mal die Fresse halten. Ja, also es wird, Entschuldigung für das Wort, aber das waren Zitate. Und dann geht das einfach so. Das ist irgendwie, ich finde das ganz nett. Und Instagram habe ich halt, da muss man ja auch dauernd irgendwas liefern. Und dann zeichnet man halt ein kleines Videofilmchen auf und denkt sich am Ende, oh Gott, hoffentlich hat es doch keiner gesehen.
Du hörst selber bis nach München auch ein bisschen Südtirol 1, gell? Wir sind nicht so schlecht.
Naja, ist halt super. Super. Es ist halt, na,
was sollst du jetzt auch sagen?
Ja? Ich höre oft. Ich habe immer die über die App, über die Südtirol 1 App höre ich zu und auch durch meinen Job. Ich mache ja hier Coachings im Hause für die Nachrichtenkollegen. Die haben sich am Anfang immer gewundert, warum ich ihnen eine Mail schreibe, was denn da wieder los war. Aber nee, alles super. Ich finde, es hat auch so ein bisschen Urlaubsfeeling für mich. Oder ich habe mal auf der Heimfahrt zu meinen Eltern kurz vor Weihnachten euren tollen Spendentag gehört für Südtirol hilft. Ja. Und das stand ich kurz vor Köln im Stau. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das war für mich irgendwie, es war ein ganz tolles Gefühl und ich war in NRW kurz vor Köln eigentlich total genervt und müde, aber irgendwie habe ich ein tolles Gefühl mitgenommen oder hatte so im Auto so ein Urlaubsfeeling war dabei.
Du hast ja nicht nur für Recherchezwecke zu deinem ersten Südtirol-Thriller Bombenjahre in den letzten Monaten viel Zeit bei uns hier in Südtirol verbracht. Als Journalist für dich das Spannende an Südtirol, dass du dich ja buchmäßig auch drauf gestürzt hast.
Ja gut, einmal die Geschichte natürlich, also diese ganze Geschichte Südtirols, aber auch, ich sage in der aktuellen Politik spannend ist natürlich, wenn ich mir die Einwohnerzahl anschaue, das ist ja nur quasi Vorortgröße von München.
Ja, genau. Ja,
aber gleichzeitig findet hier das politische Leben eines ganzen Bundeslandes statt. Mhm. Ja, Menschen kennen sich untereinander in den unterschiedlichsten Ecken. Also bei uns in München ist es ja manchmal so, da weiß der eine nicht, wer in der dritten Etage wohnt. Hier aber weiß der andere, wer 40 Kilometer im nächsten Tal wohnt. Und das heißt, viele Menschen kennen sich, sind verbandelt, die Politik ist verbandelt und bestimmt.
Das hast du jetzt schön gesagt.
Ja und bestimmt auch in gewisser Weise über 3 Sprachgruppen hinweg mit unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen Sozialisierungen das alltägliche Geschehen. Und dann spielt ja auch noch ein Rom da rein. Also das finde ich hochspannend, wie dieser kleine Kosmos politisch verwaltet wird oder regiert wird und was sich da auch wie entwickelt. Ja.
Wie bist du drauf gekommen, einen Thriller jetzt über Südtirol, die Helfer in den Bombenjahren damals, also der Südtirol-Attentate, aber auch diesen italienischen Geheimbund, ja, den du da dazu geschrieben hast, zu schreiben?
Das war
auch in der Kombi, weißt du?
Das war auch ganz tricky. Ich habe auch mittendrin ab und zu mal, da bist du eigentlich bekloppt, was schreibst du eigentlich, so ein Thriller? Ja? Erstens, der Thriller, ein total blödes Wort. Wenn du jemandem immer erzählen musst, was du geschrieben hast, mit nichts mehr schreibst du ein Krimi, das lässt dich leichter aussprechen. ich war in Villeneuve beim Wandern oder Mountainbiken, ich glaube Wandern war es. Und da war so diese gelben Wanderwegweiser. Und da waren die italienischen Namen alle ausradiert, also tief ausgekratzt. Und das habe ich fotografiert, so wie ich alles fotografiere. Ich bin also ganz fürchterlich langsamer Wanderer, weil ich immer alles fotografiere, jedes Blümchen. Und dann habe ich abends auf der Terrasse gesessen, im Hotel Carbis dort oben. Und habe halt ein Glas Rotwein getrunken, habe mir meine Fotos angeschaut und habe immer dieses Bild angeschaut und mir überlegt, eigentlich krass, weil das muss ja wahnsinnig anstrengend sein, da rumzukratzen. Also es war jetzt nicht nur ein Buchstabe, sondern es war wirklich 4 oder 5 Ortsnamen. Und dann habe ich mich halt hingesetzt, habe meinen Laptop aufgeklappt und habe mal recherchiert. Nur war mir bekannt, zweisprachig, ist klar. Aber ich habe mich nie gefragt, A, warum genau und B, was bedeutet das? Und so bin ich ja dann halt auf die unterschiedlichsten Geschichten in der Südtiroler Vergangenheit gekommen. Da gibt es halt diese ganze Optionsgeschichte, dann gibt es die Italienisierung, was halt so alles kam. Und dann landete ich irgendwann bei der Feuernacht und Bombenjahre. Und dann recherchierst du weiter und dann siehst du auf einmal Strategie der Spannung und denkst, oh Gott, was ist das denn? Ja, und dann lernst du, dass es nicht nur in Italien, sondern auch zum Beispiel in Belgien gab es sowas, dass man vermutet hat oder vorgeworfen hat oder verschwörungstheoretisch sich ausgedacht hat, dass irgendjemand, der regiert, ein Interesse daran hat, für Gewalt zu sorgen, um halt seine Macht zu stärken zum Beispiel. Mhm. Und ich weiß, dann habe ich dann mein erstes Buch ist quasi meine Recherche gewesen. Ich habe mir nämlich dann ganz viele Artikel zusammengesucht und die in ein Buch gebunden, damit ich alles beisammen habe und nicht, weil ich so fürchterlich unordentlich bin, damit ich wirklich alles zusammen habe. Und da habe ich gesagt, da schreibst du ein Buch drüber. Ja, das war Schritt 1. Schritt 2 war dann, aber Bombenjahre, da bist du in den 60ern. Und dann kommt meine etwas Faulheit dazu. Ich sagte, da musst du ja noch mehr recherchieren. Wie war das? Also jetzt sage ich nur, du greifst zum Handy und rufst den und den an. Früher, da brauchst du Telefonzelle. Aber du kennst nur die deutschen Telefonzelle. Da brauchst du jetzt jemand, der weiß, wie die italienische
Telefonzelle. Ja, klar, ist viel Arbeit, bis du da einsteigst.
Welche Farbe hatten die? Hatten die Hosen unten und weiten? Und es wäre so viel gewesen. Deswegen habe ich gesagt, ich hole die Geschichte ins Jetzt, weil da kenne ich mich aus. Und nehme quasi nur diese Geschichte, um als Vehikel die Bombenjahre mitzuerzählen.
Du wolltest eigentlich Lehrer werden. Warum und warum doch nicht?
Ich wollte vieles werden. Lehrer war dann irgendwann Biologe, das kann ich mir vorstellen. Was insofern abstrus ist, alle, die mich kennen, werden jetzt denken, was erzählt er denn jetzt? Weil ich war einer der schlimmsten Schüler, die es gibt. Echt? Tatsächlich. Also das wird ja oft übertrieben.
War es wirklich, oder?
Ja. Es gibt, in Deutschland gab es immer, ich weiß nicht, ob es das hier gibt, ein sogenanntes Klassenbuch. Da wird immer eingetragen, wenn irgendwas ist oder was nicht. Und da hatte ich bei einem Halbjahr 56 Einträge. Das fing an mit Holger August kommt zu spät zum Unterricht. Holger August stört den Unterricht. Holger August ist im Unterricht. Holger August wiederholt ohne Hausaufgaben. Holger August stört. Und so ging das wirklich reihenweise. In Klasse 6 bin ich sitzen geblieben, in der 5 in Deutsch, in der 5 in Englisch und in der 6 in Musik.
War
Premiere. Der Lehrer hat mir nach 30 Dienstjahren damals gesagt, das hat er noch nie machen müssen. Aber weil er auch ein paar Vierer hatte, habe ich gesagt, ich kann dir keine 5 geben, weil was mache ich dann mit den Vierern? Und dann kam halt jenes. Und ich bin später als Student mal an der gleichen Schule gewesen. Und da hat mir ein Lehrer dann Vertrauen gesagt, wir haben lange überlegt, warum Sie nicht von der Schule geflogen sind, aber wir haben keine Antwort gefunden. Und insofern habe ich dennoch die Schule nicht gehasst. Ich bin da gerne hingegangen. Ich fand das eigentlich immer sehr unterhaltsam und ich fand auch Wissen vermitteln toll, aber anscheinend hat es so bei mir nicht funktioniert. Aber dennoch wollte ich Lehrer werden, vielleicht um es anders oder besser zu machen. Mhm. Habe dann halt Sport und Geschichte angefangen zu studieren.
Ja. 1995, nächster beruflicher Wunsch sozusagen, wärst du fast nach Griechenland ausgewandert.
Ja, ich war damals sehr, sehr eifriger Taucher. Ich habe ja eben schon mal erzählt, dass ich viel in der Nordsee war zum Beispiel auch, da kann man auch tauchen, das denken viele nicht, aber ja, man kann sehr gut sogar in der Nordsee tauchen. Ein Freund von mir, der in Griechenland ein Haus gebaut hat, hatte Angst, dass man sein Haus ausraubt, wenn er nicht da ist, weil er ja auch nur so 8, 9, 10 Wochen im Jahr dort ist. Und er meinte dann zu mir, hör mal, er hatte so eine tiefe Stimme, hör mal, wir machen Tauchbasis. Dann habe ich gesagt, warum? Dann hat er gesagt, ja, unten habe ich Einlegerwohnung und da machen wir eine Tauchbasis rein, weil wenn bist du das ganze Jahr da, dann kommen keine Einbrecher, wenn ich nicht da bin. Und alles super und du tauchst so gerne. Ich wollte damals gerade so eine Tauchlehrerausbildung machen. Da habe ich dann 3 Wochen drüber nachgedacht und habe dann aber gesagt, ich studiere doch lieber weiter.
Das hast du dann gemacht, Sport, Geschichte, Geografie, ein bisschen gewechselt, dann Pädagogik natürlich. Ja. Und bist du die Zeitung zum Journalismus gekommen? Du sagst es gut so.
Ja, super. Die Zeitung war quasi vor dem Studium. Ich habe angefangen noch als Schüler bei der Zeitung zu arbeiten im Sport. Also ich habe mich immer Samstag, Sonntag auf Fußballplätzen rumgetrieben und meine kleinen Artikelchen geschrieben und habe dann Tabellen gemacht. Es gab noch keine Software dafür. Die Bildschirme waren grün, dunkelgrün mit hellgrüner Schrift. Wenn du sonntags 12 Tabellen gemacht hast, dann saßt du abends im Bett und hast dann die Augen zugemacht und hast immer noch diese grünen Tabellenbilder vor dir gesehen. Das war ganz fürchterlich. Und wenn du dann halt auch in so einer Redaktion bist und ihr habt da auch ein, zwei sehr, sehr gute ältere Mentoren quasi gehabt und dann bekommst du auch immer mehr Termine, weil das ist so ein bisschen, entweder ist es, wenn ich bei 3 auf dem Baum ist, kriege ich den Termin oder halt, der läuft, da willst du nicht mal machen und so habe ich immer mehr gemacht und Hab dann irgendwann sogar die Redaktion von so einem Wochenblatt übernommen, also so ein Anzeigenblatt mit ein bisschen redaktionellem Anteil. Will nicht übertreiben, aber ich glaube, ich hatte als Student im Monat durch diesen ganzen Zeitungskram, was aber 6 Tage die Woche Arbeit bedeutet hat, ich habe immer 3.000 Mark verdient. Also ich war also als Student ja quasi, so reich war ich nie mehr.
Du morgens, Holger. Ansonsten, dein Wecker, der klingelt vor dem der meisten und wahrscheinlich auch vor meinem.
Um 5:05.
5:05.
Er hat lange um 3 geklingelt und irgendwann, mir fehlte dann immer so, ich dachte, irgendwie, es war immer so knapp und dann habe ich mir überlegt, ich stelle ihn auf 5:05. Und dann habe ich festgestellt, durch 5 Minuten früher war ich aber 10 Minuten früher im Sender. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert. Irgendwo muss es so ein Zeitloch geben. Immer jeden Morgen um 5:05.
Und Frühstück ist bei dir ganz komisch. Du so erst nach 9:30.
Wenn das komisch ist, dann ist das komisch.
Da bist du schon 6 Stunden auf den Beinen und hast noch nichts gehabt.
Ich habe mir das Frühessen abgewöhnt. Nur ist es aber so, dass habe ich früher sehr viel gegessen und war auch deutlich schwerer. Habe dann in einem Jahr knapp 30 Kilo abgenommen durch Ernährungsumstellung und habe aber auch selten so, dass ich so unter Hunger zusammenbreche. Also es gibt ja Menschen, wenn die eine Stunde kein Essen kriegen, dann werden die unausstehlich. Ich gucke keinen an. Ja. Und das habe ich zum Glück nie gehabt, aber ich habe halt trotzdem halt früh gegessen. Und dann habe ich halt im Zuge dieses Ganzen, habe ich mir angewöhnt, ich frühstücke erst, wenn ich wieder nach der Arbeit zu Hause bin. Das ist dann so gegen 9:30. Da mache ich mir immer das gleiche Frühstück, bis auf sonntags. Da gibt es die Ausnahme, da ist nicht gesund, sondern da gibt es halt Laugenbrezen, weil ich früh wach durch den Biorhythmus und dann gehe ich immer morgens um 7 zum Bäcker und dann gibt es frische, warme Brezen.
Schön. Ihr seid zu zweit daheim, gell?
Ja, genau.
Wie schaffst du es, morgens so fit zu sein? Das ist immer die typische Frage an uns Morgenmenschen. Was ist bei dir dein Geheimnis?
Normalerweise wäre ich früh nicht fit. Aber es ist immer so, wenn dann der Wecker klingelt, muss ich aufstehen. Und, wenn ich wach bin, dann bin ich wach. Also das war schon immer so. Wo es nur nicht geht, ist so zwischen 7 und 8. Ich kann zwischen 7 und 8 nicht aufstehen, da bin ich stundenlang müde.
Du, jetzt sagen viele Menschen, ach, das ist mein Problem. Ja. Ich stehe immer zwischen 7 und 8.
Leute, steht um 5:05 auf.
Ja, super. Perfekt. Du, was magst du so an diesem Beruf, dass du sagst, dieses um 5:05 aufstehen ist es mir wert?
Ich mag allein schon mal die Stimmung. Ja, wenn du morgens wach wirst und du fährst zur Arbeit und da ist noch alles dunkel, vielleicht ein Zimmer ist beleuchtet und eine einsame Trambahn fährt neben mir, immer die Nachttram, da sitzen 2 so Versprengte drin, einer ist vielleicht übrig geblieben und der erste schon wieder wach und fährt zur Arbeit. Ich finde, man nimmt die Stadt ein wenig anders wahr. Und die Arbeit an sich ist natürlich toll. Das ist morgens, du bist quasi der Erste, der die Menschen informiert. Das ist ja zum Glück noch so. Sie haben ja mittlerweile alle Handy und ihre ganzen Newsfeeds, aber bevor sie das in die Hand nehmen, habe ich ja schon Glück und vielleicht hat der Radiowecker sie geweckt und sie hören gerade die Nachrichten. Kriegt man auch ab und zu halt mal irgendwie mal eine Mail geschickt, oder wenn man jemand trifft und kennenlernt, sagt, mit ihnen stehe ich immer auf.
Ja, das ist schön.
Ja, das liebe ich an dem Beruf und an dem Beruf an sich halt, dass es so fürchterlich unterhaltsam ist, also das Drumherum. Die Nachrichten sind schnell auf den Punkt und geben dir immer einen fairen, gut recherchierten Überblick über das Weltgeschehen.
Dass ein Münchner für Bombenjahre, also diesen Südtirol-Thriller, dieses Buch recherchiert. Da geht es unter anderem wirklich um den Befreiungsausschuss Südtirol und die Südtirol-Attentate Ende der 50er bis 60er Jahre. Und dass er ja keinen Blödsinn schreibt am Ende. Wie leicht und aufwendig war das mit der Recherche?
Es ist natürlich immer so aufwendig, wie man es sich macht. Ja, ich habe unglaublich viel gelesen. Ich habe unglaublich viele Bücher über die Zeit mir gekauft.
Und Menschen gefragt? Wen kann man da noch groß fragen?
Ja, ich habe überall, ich halt Urlaub gemacht habe, also wo ich halt meine kleinen Wochenendtrips gemacht habe, habe ich halt die Menschen angesprochen. Also, sobald ich natürlich vom Alter her der Meinung war, die können irgendwie was wissen. Ich weiß noch, ich habe dann also ziemlich am Anfang in Eppern in einem Apartment gewohnt und habe mich dort mit der Vermieterin länger unterhalten. Und da habe ich das erste Mal so ein Gefühl bekommen, was dieses Thema bedeutet. Weil sie hat mir erzählt, das ist der Opa, die haben nie viel erzählt. Und immer, wenn das Gespräch in so einem Familienkreis drauf kam, da war immer schnell Ruhe. Und der Onkel, der war hier bei der politischen Polizei. Aber der wurde nie, der war auch mal weg und dann war wieder da. Also es erschien so geheimnisvoll. Sie sagt dann, das ist halt auch schwierig. Und ein anderer hat mir erzählt, als ich dann auch schon mehr recherchiert habe und Dings und da habe ich dann eher so gesagt, du weißt ja so viel, was du alles daraus gelesen hast. Eigentlich schade, dass mein Sohn zum Beispiel in der Schule, die kriegen das gar nicht mit und wo es eigentlich schade ist, weil es ist eine spannende Geschichte, die aber auch natürlich dazugehört. Also ohne die geht es ja nicht. Wenn ich nach Mühlwald fahre, da denke ich sofort an einen erschossenen Polizisten. Wenn ich Sigmundskron sehe, denke ich an die große Versammlung, von der ich gelesen habe.
Ja, ja.
Und ich würde mich jetzt nicht als Experten bezeichnen, aber es hat zumindest haben diese ganzen Events und diese Ereignisse, von denen ich gelesen habe, haben bei mir halt so kleine Spots hinterlassen. Und ich finde, es ist es wert, dass auch die Jugendlichen und Kinder in Südtirol das zumindest wissen. Also, dass man auch weiß, was war die Geschichte. Und man muss sie noch nicht mal bewerten, finde ich, weil sie ist doch schwierig zu bewerten. Mhm. Ne? Also, wie kann man Terror bewerten? Ne? Und es war Terror. Ja, ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Mhm. Gibt es guten, gibt es schlechten Terror? Das sind alles Sachen, die kann jeder für sich bewerten, aber man sollte sie kennen. Es geht ja auch in der deutschen Geschichte. Es gibt ja so viele Geschichten, wo es immer in der Aufarbeitung scheitert. Also, selbst bis nach Russland. Die haben ja heute noch nicht alles das aufgearbeitet, was ihnen ab 1930, 40, 50 passiert ist und was dort abgegangen ist.
Bei der Recherche für den Einbruch bei deinem Star-Journalisten Tom Bauer daheim hättest du mich fragen sollen, weil das ist nämlich nicht so, dass da die Polizei von alleine kommt und dich dann nicht ins Haus lässt, weil nach Fingerabdrücken gesucht wird, da wird gar nichts mehr gesucht. Bei mir haben sie eingebrochen und ich habe Haare gefunden, da haben sie nur gesagt, oh nein, brauchen wir alles nicht, keine Fingerabdrücke, ist alles egal.
Also beim Tom das haben sie wenigstens so ein paar Fingerabdrücke gesichert.
Ja, sie haben danach gesucht, aber normalerweise sucht jetzt bei uns hier keiner mehr nach Fingerabdrücken.
Aber dafür haben sie bei dir was gestohlen, bei ihm nicht. Mehr verraten wir jetzt nicht.
Es geht in deinem Buch um eben Tom Bauer, diesen Starjournalisten aus Deutschland und die junge Lokalreporterin Marie Pichler. Und es geht um Ermittlungen über eine Geheimorganisation in Italien. Italienische. Wie bist du auf die gekommen?
Da bin ich auch bei diesen Recherchen, als ich halt von Feuernacht über Bombenjahre zur Strategie der Spannung zu Gladio Geheimarmeen bin ich irgendwann bei Propaganda Due gelandet. Ja, und habe mich
Silvio Berlusconi war dabei, weißt du das?
Eine Liste von, ich glaube, 2000 hochrangigen Militärs, Geheimdienstlern, Wirtschaftsbossen, Politikern, die halt in Anführungszeichen Strippen wie auch immer gezogen haben. Und aus deutscher Sicht habe ich natürlich sofort gedacht, was war denn da? Dann habe ich da noch ein bisschen gelesen, habe ich gedacht, 82 erst richtig offiziell verboten, ganz komisch. Ja, also aus deutscher Sicht hat mich ganz viel gewundert, obwohl ich manchmal nicht wissen möchte, was es in Deutschland vielleicht gibt, was noch keiner gemerkt hat. Und dann habe ich gedacht, cool, also eine Geheimorganisation ist immer gut, die baust du noch mit ein und das wäre dann, ist ja quasi dieses Transportmittel im Jetzt, um das Ganze so ein bisschen anzufeuern und zu erzählen.
Ja, das Ergebnis ist die perfekte Urlaubslektüre. Bombenjahre, Holger August bei Artesia. Und dass die Südtirol 1 Nachrichten jeden Tag rund laufen, auch dafür bist du zuständig. Es hat sich ergeben, dass du unser News-Team coachst. Worauf kommt es an? Bei guten Nachrichten oder beim?
Bei guten Nachrichten kommt es darauf an, dass man sie versteht. Ja, einfache Sätze. Bei der Themenauswahl, dass man über Themen spricht, die Menschen angehen. Ich habe mal hier einen Workshop gemacht und dann haben wir uns ans Fenster gestellt oder ich stand am Fenster und habe gesagt, das ist so ein bisschen das, was ich eben mal gesagt habe mit morgens durch die Straßen fahren. Ich sage, schaut euch an, da hinten das Haus. Wer wohnt denn da jetzt? Da wohnt jetzt vielleicht eine Familie, da hat der Vater gerade den Job verloren, die haben vielleicht Sorgen. Ja, die haben Sorgen, die haben Geldsorgen. Sag ich noch, da weiter rechts. Da wohnt jemand, der ist Junggeselle, der macht Party bis morgen, bis tief in die Nacht oder bis morgens früh. Der hat ganz andere Sorgen. Sag ich, so müsst ihr immer schauen, dass eure Hörer sind immer, haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Auch von ihrer Vergangenheit und von ihrer beruflichen Bildung, von ihrer schulischen Bildung und von dem, was sie interessiert. Und da ist es halt immer die Kunst, man kann sich ja die Nachricht nicht backen, also wenn was passiert, ist es halt passiert, aber es ist halt die Kunst zu sehen, welches Thema könnte denn vielleicht interessanter sein als ein anderes. Das ist ja unsere Aufgabe, ist ja auch nicht die Zensur, aber das Filtern von 1000 verschiedenen Themenmöglichkeiten, zu versuchen, das abzubilden, was den Hörer als Kunden am meisten interessieren könnte in seinem Leben.
Verstehst du, dass manche Menschen inzwischen sagen, oh, seit Corona, man kann ja überhaupt keine Nachrichten mehr hören, es ist immer nur schlecht.
Ich verstehe das voll und ganz. Aber ich entgegne natürlich, wie viele gute Nachrichten im Umkehrschluss nicht gesendet werden, weil man sendet ja logischerweise das Schlechte. Beispiel. Wie viele Flugzeuge starten in Bozen jeden Tag? Meldest du das in den Nachrichten? Heute ist wieder ein Flugzeug in Bozen glücklich gelandet.
Alle gut weggekommen.
Ja, alle gut. Das sind ganz tolle Nachrichten. Aber du meldest das, was anders ist. Und anders wäre halt der Flugzeugabsturz. Das meldest du ja nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es anders ist. Und aber es gibt natürlich auch Bemühungen, dass wir sagen, auch bei den Nachrichten, wir schauen immer auch gerne mal, gibt es irgendwo die kleine, nette, bunte Nachricht, um das auch so ein bisschen abzurunden. Du würdest nie eine Nachrichtensendung machen, wo, sagen wir mal, 5 oder 6 Themen vorkommen, die 6-mal mit dem gleichen schlimmen Ausgang nur mit Toten zusammenhängen. Also da achtet man auch schon drauf. Aber wie gesagt, eigentlich bedeutet, wenn du Nachrichten hörst, sei mal sicher, das ist das Schlechteste, was es gibt. Aber es gibt so viel unendlich Schönes, was du aber logischerweise nicht meldest, weil es jeden Tag passiert, vor deiner Haustür, egal wo, in jedem dieser Fenster passiert, die du sehen kannst, wenn du rausguckst. Passiert an dem Tag immer was ganz Tolles, was Gutes. Aber das ist halt keine Nachricht, ja, sondern
die Nachricht das andere ist, wie du gerade eben gesagt hast.
Das Gute ist das Alltägliche. Und das Schlechte kommt in die Nachrichten.
Bei der Zeitung, da hast du dein Handwerk gelernt. Inzwischen moderierst du ja seit 2017, glaube ich, die Frühnachrichten auf Bayern 3. Der Journalismus hat ein Problem, sagst du. Welches?
Der hat möglicherweise ein Nachwuchsproblem, weil natürlich die Jugendlichen sich nicht ganz so sehr mehr in die klassischen Medien orientieren. Das geht so mehr in die elektronischeren Medien, online und sowas, was natürlich auch Journalismus ist. Also ich rede eher so vom Zeitungs- und Radiojournalismus. Vielleicht hausgemacht, weil viele Zeitungsredaktionen, die für mich ja immer noch so ein bisschen das Nest sind, aus dem die ganzen Journalisten Küken auch fürs Radio schlüpfen, irgendwann mal ordentlich zusammengespart und zusammengestrichen worden sind. In Deutschland sind Unmengen Lokalzeitungen zugemacht worden oder verschmolzen worden. Da kommt dann logischerweise auch immer weniger nach. Dann werden stattdessen...
Es kommt auch ein bisschen in einem Buch vor, gell?
Ja, so ein bisschen, also, da wird das mal mit eingeflochten.
Ausgestreiche, ja. Verstellen.
Und dann müssen sich natürlich auch die großen Medien auch neu aufstellen. Also das ist ja so ein bisschen, wenn sich die Jugend schon mal per se mehr in dieses ganze Digitale flüchtet, sind da auch mehr Kunden logischerweise. Also stellen sich auch unsere Arbeitgeber mehr auch immer mehr in diese Richtung auf. Das heißt, ein bisschen mehr weg vielleicht vom Mikrofon, mehr in die Richtung YouTube-Unterhaltung, wobei dann natürlich auch gigantisch guter Journalismus stattfindet. Es gibt sehr wunderbare Podcast-Formate, YouTube-Formate. Aber das ist so das Klassische, möchte ich sagen. Da klinge ich dann und fühle mich immer ein bisschen alt. Das Klassische, finde ich, baut sich so langsam so ein bisschen ab.
Du, dein Titelheld Tom Bauer in deinem Buch, in deinem Südtirol-Buch Bombenjahre, ist auch Journalist, Star-Journalist. Er sammelt auch Uhren, wie du selber. Bist du durch deinen Vater dazugekommen? Und wie viel steckt da überhaupt von dir sonst drin in dieser Figur? Ja. Fangen wir mit der ersten Frage an.
Ja, die Uhren. Die Uhren sind mein kleines Steckenpferd. Mein Vater ist Goldschmiedemeister gewesen und saß immer gegenüber von einem angestellten Uhrmacher. Ich bin also quasi groß geworden in so einem Werkstattambiente zwischen Uhrmachertisch und Goldschmiedetisch. Und selbst heute noch, wenn ich in so einen kleinen Laden Goldschmied oder Uhrmacher reingehe, finde ich herrlich. Dieser Geruch und diese ganz besondere Atmosphäre und diese kleinen Kästchen mit den Ersatzteilen und es ist Wahnsinn. Und,
du machst sogar Schmuck manchmal selber,
ja,
gell?
Ja, ich hab mir das mal dann beigebracht. Natürlich mein Papa dann immer um Rat gefragt, der aber leider auch logischerweise immer älter wird und auch nicht mehr ganz so fit, mobil daherkommt. Aber ich habe mal so mir quasi beigebracht, mal einen Ring zu löten. Also ich habe einfach mal gelötet, fast die halbe Küche abgebrannt.
Und gibt's den Ring?
Ja.
Hast du den an?
Nee, den habe ich nicht an. Ein paar Ringe habe ich gemacht, ein paar so Armbänder und so ein Zeug. Das habe ich nur gemacht, weil ja eigentlich mein großes Hobby sind ja die Uhren, die alten mechanischen Uhren. Mhm. Ich sammle diese 60er Jahre Armbanduhren. Ich kaufe halt uralte Trödelmarktuhren. Ja. Die sind da total abgeranzt, die laufen nicht. Die sind, sagen wir mal, grob defekt. Und ein Freund von mir, der mir die immer besorgt, weil ich gehe nicht auf Trödelmärkte, ich mag das nicht, der aber auf Trödelmärkte geht, der schustert mir die dann zu und der hat auch selbst eine Riesensammlung an Ersatzteilen. Und dann habe ich mir halt beigebracht, quasi dieses Uhrwerk auseinanderzubauen, es zu reinigen, es wieder zusammenzubauen, zu wissen, was ist kaputt. Und ich sag mal, in 8 von 10 Fällen gelingt es mir auch, dass die Uhr nachher funktioniert und wieder läuft. Und so bin ich halt auch auf diese Goldschmiede-Geschichte gekommen, weil ich halt, da gehört ja immer noch ein Gehäuse dazu und dann willst du das so ein bisschen polieren, weil die ja meistens total verkratzt sind. Ja. Und deswegen habe ich mich dann auch mal ein bisschen so mit Daddys Business beschäftigt. Das Dumme ist, ich habe unglaublich viele Uhren. Ich trage aber eigentlich nur noch neue Uhren.
Wie viele hast du?
Funktionsfähige alte 200.
Na klar.
Ja. Und da sind dann nochmal 150, die ich quasi, wo ich nochmal mal ran wollte, wo ich noch jetzt durch das Buch auch gar keine Zeit mehr für habe. Das Tolle ist, ich beschäftige mich 8 Stunden mit diesen ganz klitzekleinen Dingen, und die sind ja wirklich klitzeklein, und das beamt mich komplett raus aus allen Stressmomenten und Gedanken, die ich habe. Es ist eine perfekte Ablenkung, und dann gucke ich manchmal, wenn ich samstags da sitze und rumfummel, habe um 10 Uhr angefangen, gucke auf die Uhr, ich denke, was, es ist 6:30 abends, du hast den FC Bayern verpasst, es ist schon dunkel, und aber ich habe 8,5 Stunden an nichts anderes gedacht als daran, wenn du das jetzt falsch machst, hast du was kaputt gemacht, also sei vorsichtig.
Zweiter Teil der Frage, wie viel von dir selber steckt in deinem Titelhelden Tom Bauer?
Ein Freund hat mir neulich eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt, Tom. aber stimmt nicht. Also sagen wir mal so, Tom Bauer fährt einen alten Jaguar. Mhm. Ich hätte fast meinen alten Jaguar gekauft, bis meine Frau gesagt hat, bist du wahnsinnig. Also habe ich mir einen Fiat CDG gekauft.
Ja, auch nicht immer, gell? Ja,
also dann habe ich mir einen Fiat CDG gekauft. So, das war das Erste. Und dann natürlich die Uhren, die habe ich so ein bisschen sehr bewusst angedockt, weil ich mir gedacht habe, na, ich will ja auch mehrere Bände schreiben, vielleicht brauche ich mal auch etwas, wo ich mich ohne große Recherche auch besser noch mit auskenne.
Okay.
Hier bei dem Einbruch kam es mir, aber das hätten ja auch eine Bildersammlung sein können oder ein normaler Einbruch. Aber das war einfach so eine Entscheidung, wie ich wollte ihm irgendwas geben, was ich toll finde, und wo ich mir jetzt aber nicht auch noch Fachwissen anlesen muss zur Not, und wo ich wusste, das passt, das funktioniert, das kann ich auch in dieser kleinen Altstadtwohnung in Sterzing unterbringen. Ein bisschen Tom Bauer steckt vielleicht drin, auch in seiner Bewertung des Journalistenberufs. Ne? Mhm. Wir haben ja auch eben schon drüber gesprochen, dass es vielleicht alles so ein bisschen vielleicht oberflächlicher wird, vielleicht sich aber auch nur verschoben hat. Ja. Ne? Also vielleicht ist meine Wahrnehmung eine bitterere als das, was tatsächlich so ist. Mhm. Das hat er auch, und er hat aber das große Glück, er muss nicht mehr arbeiten.
Stimmt. Achtsam morden, spätestens seit der Bestsellerreihe, glaube ich, die echte Hammer ist, sind viele bis nach Südtirol auf dem Achtsamkeitstrip. Frage nach deiner Ausbildung zum Resilienzcoach. Da spielt die Achtsamkeit ja auch eine große Rolle. Was ist Achtsamkeit für dich und warum ist sie wichtig?
Achtsamkeit ist quasi das Sein im Jetzt. Ja, man muss sich vorstellen, dass jetzt ist die einzige Zeit, die du hast, die du unter Kontrolle hast. Nicht die Vergangenheit, die war, nicht die Zukunft, die kannst du nämlich nicht beeinflussen. Das Jetzt ist das Entscheidende. Du kannst im Jetzt leben, du kannst im Jetzt handeln, du fühlst im Jetzt, und das finde ich entscheidend. Und das ist in der Wahrnehmung vielleicht ein kleiner Trick, in Anführungszeichen, um das Leben zu verlängern. Ich habe mal irgendwo eine Studie gelesen, die gesagt hat, durch Achtsamkeit kannst du 136 Jahre alt werden. Weil, erinnere dich an deine Kindheit, ne, also jetzt zum Beispiel Silvester, ne, oder Neujahr, du stehst da und denkst, ist das letzte Jahr so schnell vergangen. Ja? Mhm. Dann denk an deine Kindheit zurück. Die ersten 5 Jahre, die ersten 7 Jahre, die ersten 10 Jahre, das kommt dir ewig lange vor.
Mhm, weil du im Hier und Jetzt
Weil die Kinder leben, die entdecken alles neu. Mhm. Die leben im Jetzt, die sind unvoreingenommen, die haben kein Urteil über irgendetwas. Die sehen etwas Schleimiges auf dem Gehsteig und fassen das an. Der Vater sagt sofort, das ist eine Schnecke. Das ist die Bewertung. Schon die Benamung dessen ist die Bewertung. Aber Kinder ist das erstmal wurscht. Ja? Mhm. Und die nehmen alles quasi, man sagt auch, man muss mit dem Anfängergeist daran gehen. Ne? Das ist so dieser Anfängergeist. Mhm. Und da kann man theoretisch jetzt ausrechnen und sagen, wenn du das immer so für dich machst, also du sollst dich jetzt nicht immer bücken und eine Schnecke auflesen, aber halt wenn du viel achtsamer durchs Leben gehst, hast du am Ende das Gefühl, dass du 136 Jahre alt geworden bist.
Nutzt du das für Coachings jetzt auch wirklich? Oder?
Ich bin dabei, diese Achtsamkeit, ein eigenes so Coachings, so Resilienz-Coachings auf die Beine zu stellen. Wird wahrscheinlich nächstes Jahr an den Start gehen. Das ist eine Zielgruppe, hauptsächlich, ich sag mal vielleicht, Berufsgruppen, die sehr leiden unter Stress, unter Druck, zum Beispiel Lehrer, im medizinischen Bereich vielleicht, Medienmenschen. Ne? Also wir sind ja auch in einer derart schnellen Druckwelt unterwegs und ballern uns selbst auch noch zu mit allen möglichen Sachen und holen uns permanent aus unserem Jetzt raus. Ja? Und in die Richtung. Vielleicht, ich persönlich habe aber auch vielleicht Spaß daran, Menschen ein wenig anzuleiten, will ich sagen, vielleicht junge Eltern oder Menschen, die jemanden verloren haben. Auch die haben da Bedarf, und ich glaube, der Bedarf wächst. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich, der Bedarf wächst. Und die Zahl der Hilfe schrumpft nicht, aber steigt nicht in dem Maße. Und das ist mir irgendwie ein großes, immer mehr ein Bedürfnis geworden, auch vielleicht über meinen normalen Beruf heraus, irgendwas zu tun und vielleicht zu helfen oder anzuleiten und da zu sein. Wobei man natürlich wissen muss, das ist keine Therapie. Das ist nur, es geht nur um halt eine Anleitung, vielleicht ein wenig resilienter zu werden und ein wenig mehr Achtsamkeit zu haben.
Deine Stärken, die kennen wir inzwischen ja so ein bisschen. Lass uns über deine Schwächen sprechen. Wie schön. Du bist Achtsamkeit hin oder her. Wir haben gerade gesprochen drüber. Im Auto ein sehr ungehaltener Mensch. Ist das richtig?
Ja, ich bin ein ganz fürchterlicher Auto. Also als Beifahrer sowieso, aber als Auto. Ich hasse im Stau stehen. Ich finde es ganz fürchterlich, im Stau zu stehen. Das ist, gestern erst bin ich zwischen Mittenwald und Krün bin ich hinter einem Traktor hergefahren, der meinte, einen 30er-Jahre Wohnanhänger ziehen zu müssen und dahinter stapelten sich die Autos. Ich werde da wahnsinnig. Und dann aber.
Was heißt das? Du schimpfst oder?
Ja, ich schimpfe und ich, nee, das meine ich. Nee, okay. Ich schimpfe so vor mich hin und denke, oh Gott, und dann gucke ich mal links vorbei, kannst du überholen, und dann geht das natürlich nicht. Aber dann wächst ja meine Achtsamkeits-Jetzt-Übung. Nein, ich nehme dann immer vor, weißt du was? Warum? Es hilft dir eh nicht. Be cool, calm down, ne? Ruhe. Und das mache ich immer mehr. Und seitdem ich mir das so vorgenommen habe, klappt das immer besser. Oder ich freue mich, dass wenn ich im Radio etwas höre, dass ich mit wesentlich mehr Aufmerksamkeit mal zuhören kann, weil ich mich halt bei Tempo 20 auf einer Bundesstraße in Deutschland nicht so konzentrieren muss vielleicht, wie wenn ich da mit 100 fahren würde. Aber es hilft, es hilft. Ich nehme es als Prüfung, einen Spruch, den ich vom Dalai Lama habe, der mal gesagt hat, auf die Frage, ob er die Chinesen hasst wegen Tibet, hat er gesagt, na, warum soll ich die hassen? Ich bin ihnen dankbar. Ich bin ihnen dankbar dafür, dass sie mir jeden Tag quasi eine Prüfung auferlegen, die ich am Ende des Tages aus meiner Sicht bestehen kann.
Und da muss man aber auch der Dalai Lama sein für den Seelenfrieden.
So komme ich quasi mit lamaistischer Ruhe dann doch zum Ziel.
Das ist gut. Jetzt haben wir was gelernt von dir. Du magst keine Buffets, weiß ich auch. Hast du Angst, dass du nicht satt wirst oder was ist das Problem?
Buffets sind Stau.
Ach, Stau, das ja, werden wir da, wieder beim Autofahren.
Ja, da muss ich immer, dann habe ich mich, ich ertappe mich dann, dass ich nicht entspannt bin beim Essen, weil dann gucke ich schon, oh Gott, viel los, oh Gott, du wirst 5 Minuten warten müssen, oh Gott. Oder dann gehst hin und dann hat dann irgendeiner vor dir, weißt du, so dieser typische Flip-Flop-Tourist hat dir vor dir, hat alles weggeräumt, worauf was du Hunger hattest, und dann ärgerst du. Also für mich ist das Frust- und Ärgerpotenzial so groß bei Buffets, dass ich immer versuche, dem aus dem Weg zu gehen, indem ich immer etwas buche ohne Buffet.
Okay, also wie meine Eltern, weißt du, meine Mama macht das auch so. Aber ist gut, das passt. Ja. Du hast noch eine Aversion gegen Sprachnachrichten bei WhatsApp. Woher kommt die?
Ja, von deinen Sprachnachrichten.
Weil die so lang sind. Ich habe dir schon gesagt, du musst halt auf doppelte Geschwindigkeit schalten.
Ja, aber ich habe dir gesagt oder geantwortet habe ich dir, ich lese aber in 7,5-facher Geschwindigkeit. Ich kann also ganz schnell lesen. Was die Sprachnachrichten sind, Sie kosten mich Zeit und irgendwie, da muss ich hinhören. Dann möchte ich aber nicht, dass jemand das hört vielleicht, was irgendjemand mir geschickt hat. Da muss ich auch noch gucken, wer ist um mich rum. Und so, weißt du, da habe ich das Ding in der Hand, dann drücke ich auf Lesen, dann lese ich mir das in einer blitzartigen Geschwindigkeit durch. Ne? Als professioneller Leser weiß man ja, was irgendwo stehen könnte. Ja. Und dann antwortet man, indem man einfach nur so ein kleines Smiley zurückschickt und dann war es das. Und dann kommst du mit den ganzen Sprachnachrichten ums Eck.
Ich gebe mir eh Mühe. Das sie möglichst kurz sind.
Ja, am besten sind ja die, sagen, du mal immer eben kurz und dann dauert es 7 Minuten.
Ja, genau. Ja. Nee, 7 Minuten habe ich noch nicht geschafft wahrscheinlich, Nein. Aber so eine halbe. 3,5. Letzte private Frage. Du bist Patchwork-Opa. Jahrelangen Patchwork-Familienerfahrung. Wie läuft es? Wie kommst du damit zurecht? Also du hast fast 2 oder 3 Töchter?
Ich habe quasi 3 Töchter. Also die Geschichte, weil ich bin zum zweiten Mal verheiratet. Meine erste Frau hat in die Ehe ihrerseits 3 Mädels damals mitgebracht. Und als ich sie kennenlernte, waren sie 2, 5 und 8. Und dann waren wir 10 Jahre zusammen. Ja, das heißt, ich habe also Kind betreut, geliebt, gehegt und gepflegt von Windel bis Pubertät. Und die sind mir wahnsinnig ans Herz gewachsen. Und wir haben immer noch, und das ist sehr lange her, die Trennung war 2007. Mhm. Und wir haben immer noch Kontakt und die Mädels haben mittlerweile selbst alle Kinder. Und wir sehen uns jetzt nicht so oft. Ich versuche aber also alle 2 Monate mal, die wohnen in Hessen, vorbeizuschauen. Mhm. Ich habe immer Wert drauf gelegt, aber auch zu sagen, ich bin jetzt nicht euer Vater, ich bin euer Freund. Ne? Also ich bin zusätzlich für euch da. Ihr habt einen Vater, ihr habt eine Mutter und ihr habt jetzt mich. Und ihr findet immer einen Ansprechpartner, egal was ist. Und das hat eigentlich so erstmal die Ehe außen vor gelassen, aber so mit den Kids, das hat wunderbar, das hat prima funktioniert. Mhm. Du darfst nicht vergessen, ich war junger, freier Journalist, Sportstudent und habe auf einmal eine Frau mit 3 Kindern gehabt. Ja? Und ja, das war also so zack, ja, von Party auf Family.
Und, Party auf Windel.
Ja, ja. Und die erste Windel habe ich gewechselt mit einer Tauchermaske damals.
Das, du weißt dir zu helfen.
Das erzählen die heute noch. Tauchermaske.
Ja. Herrlich. Und deine Frau Sarah, die ist Tontechnikerin.
Beim Bayerischen Rundfunk, da haben wir uns auch kennengelernt, bei Bayern 3 und die ist jetzt aber beim Fernsehen.
Ja. Jahrgang 1971, Journalist seit 30 Jahren, seit 2017 der Mann für die Frühnachrichten auf Bayern 3. Resilienztrainer haben wir auch gehört, der sich bestens mit Achtsamkeit auskennt, ganz nebenbei. Nachrichtencoach auch hier im Südtirol 1 Team haben wir gehört, Holger August. Wann bitte hast du überhaupt Zeit, so ein Buch zu schreiben? Weil ich meine, da ist ja schon das nächste in Planung.
Ja, das nächste wächst schon. Also ich sag mal, 150 Seiten sind fertig.
Na, wirklich, so viel?
Ja, wir freuen uns.
Machst du das?
Wieder
nachts,
auf Tom
oder?
Bauer, Marie Pichler, alle da.
Ah, alle wieder da. Also das knüpft an am 1.
Ja, ja, genau. Ja, wann mache ich das? Ich arbeite ja nur in Anführungszeichen morgens. Und dann habe ich den Tag über Zeit. Da muss ich natürlich schauen, dass ich zwischendurch mal ein bisschen schlafe. Muss ich mich halt diszipliniert hinsetzen und tagsüber halt quasi einen zweiten Job einbauen und schreiben. Und ganz oft, da ich ja oft öfter auch am Wochenende alleine nach Südtirol fahre zum Beispiel, da hast du natürlich auch eine Menge Zeit. Du machst eine 3 Stunden Fahrradtour und dann setzt du dich halt noch 6-7 Stunden schön in schöne Umgebung hin und atmest die Südtiroler Luft und weißt, wie es in Sterzingen gerade zu dieser Jahreszeit aussieht, weil du gerade noch da durchgeradelt bist und kannst halt da auch weiterschreiben. Also ich versuche, alle Möglichkeiten zu nutzen, halt auch zu schreiben. Ja.
Cool. Und in welche Richtung geht es da? Welches Thema?
Also es ist, sag ich mal, die Bombenjahre sind ja so ein bisschen, die haben ja diesen historischen Anhänger dran. Mhm. Ja. Und Band 2 geht mehr so in eine moderne Richtung. Ich sag mal, okay, das ist etwas, was uns oder was jeden treffen kann und was ein Problem ist, was, glaube ich, immer mehr an Bedeutung gewinnt und dich komplett ruinieren kann.
Mhm. Oh, jetzt sind wir aber gespannt, wir freuen uns.
Spannung.
Und dieser Ratscher mit meinem Radiokollegen aus München, mit Bayern 3 Nachrichten-Anker Holger August. War mir echt eine sehr große Freude.
Ah ja, mir auch.
Danke für deine Zeit. Unser Finale, ich beginne einen Satz und du führst ihn bitte für mich zu Ende, so kurz oder lang, wie du eben möchtest.
Ich mag es ja spontan. Hat mir das abgesprochen?
Glaub, nein, aber ich glaube, sowas kannst du gut. Trauen wir dir total zu.
Das geht immer irgendwie nach hinten los. So meistens dann gibt es immer Ärger.
Nee, das höre ich nicht. Wir drücken dir dann die Daumen,
okay,
sozusagen.
Ja.
Das Radio machen liebe ich, weil?
Weil es unterhält, informiert und überall verfügbar ist.
Mein oberstes Prinzip als Journalist ist?
Sei immer ehrlich.
Mein peinlichster Radiomoment bisher hinterm Nachrichtenmikro.
Waren 2 Kollegen schuld, als ich noch in Hessen gearbeitet habe. Da habe ich Nachrichten gemacht und die 2 Moderatoren, wir sind ja getrennt durch eine Glasscheibe, die haben Übergabe gehabt. Also der eine war fertig, die andere ist gekommen. Und dann war aber ihr Rotlicht im Studio kaputt. Und der eine Moderator hatte immer die Angewohnheit, er hatte immer diesen Regler fürs Mikrofon aufgehabt und hat immer nur aufs Knöpfchen gedrückt zum An- und Ausmachen. Und die Kollegin hatte immer die Angewohnheit, sie öffnet dieses Mikrofon immer durch diesen Fader. Und also sie kommt rein, macht den Fader hoch und damit war aber quasi das Mikrofon an, aber sie haben es nicht gemerkt, weil das Rotlicht kaputt ist. Und ich habe die Nachrichten gegenüber gelesen und dann höre ich auf einmal 2 Stimmen, die immer näher ans Mikro kamen und sah durch die Scheibe, dass die beiden sich dem Mikrofon näherten.
Ja, was haben die dann geredet?
Das fing an blöd. Und ach, Samstag, komm, hast dich vorbereitet? Okay, Samstag, komm, das machen wir so. Und ich stand da, ich denke, oh Gott, hab die Meldung fertig gelesen, hab die nächste Meldung angefangen und dann habe ich so beim Lesen, habe ich so mit den Händen gewedelt über dem Kopf. Die haben aber keiner rübergeguckt.
Die dachten sich, was hat er?
Dann kam die haben es ja nicht gesehen. Und dann habe ich die dritte Meldung angefangen und dann habe ich jeden Kugelschreiber genommen, den ich finden konnte und habe den gegen die Scheibe geworfen. Das haben sie auch nicht gemerkt. Und bei der 4. Meldung sehe ich, dass einer von beiden so nach unten guckt. Dann haben sie festgestellt, da ist gar kein Rotlicht am Mikrofon und dann haben sie nach oben geguckt zu den Lautsprechern, die ja immer aus sind, wenn das Mikrofon an ist, und haben festgestellt, Mist, das Mikrofon ist an. Und dann haben die sich auch noch fairerweise gebogen vor Lachen, womit ich in der fünften Meldung dann auch nicht mehr konnte. Ich habe dann auch nur noch gelacht. Ich habe die fünfte Meldung nicht mehr zu Ende bekommen. Da war das der Ort in Hessen Hosenfeld erwähnt. Ich habe Hosenfeld nicht mehr aussprechen können. Das war eigentlich peinlich für Sie, aber ja, genau. Ich bin halt zu hören. Ja? Und ich habe mittendrin auch noch gesagt, ja, wenn die Kollegen vielleicht ein bisschen ruhiger sein könnten.
Ja, wirklich, aber keiner hat
gemerkt. Kein Mensch hat es gemerkt. Ja.
Ein gutes Buch ist für mich
spannend und nicht zu lang.
Die Magie Thriller.
Ist, dass man vielleicht sofort weiß, was passiert ist, aber man weiß nicht, was noch passieren könnte.
Am meisten zum Staunen hier in Südtirol. Bringt mich immer wieder.
Wie nett die Menschen sind, obwohl es doch Phasen gibt, wo es vielleicht zu viele Touristen um sie herum gibt.
Das südtirolerischste Wort, das ich selber drauf habe, ist
Heu.
Mehr geht nicht, oder?
Doch, aber das würde ich nie mich trauen, in ein Mikrofon zu sprechen. Das ist ja auch schon in Bayern so. Ich bin ja immer froh, dass ich nie beim Wiesenauftakt Dienst habe und nie O-Zopf das sagen muss. Ich kann es nicht. Ich bin quasi Rheinländer. Ich kann es einfach.
Wir müssen dich auch ein bisschen coachen, was die Namen anbelangt. Ja, ja. Biechler heißt Biechler und nicht Pichler.
Ja, ich habe immer Biechler gesagt.
Ja, sag mal Biechler.
Biechler.
Ja, das ist jetzt schön. Ja. Das ist schön genug.
Villeneuve.
Villeneuve. Schön. Du hast immer Villeneuve gesagt.
Ja, ja, genau.
Gut. Ich gebe zu viel Geld aus für
Unsinn.
In welcher Richtung?
Na gut, die Uhren sind natürlich Unsinn. Ich sage immer, mein Dealer, also mein Trödelmarktmensch, der mir halt die Uhren immer ankarrt, sagt immer, naja komm, ich verkaufe sie dir für 25 Euro, wenn du sie repariert hast, kriegst du 80 dafür. Du bin ich aber zu faul, sie zu verkaufen und hänge auch dran, weil ich ja so viele Stunden reingesteckt habe. Insofern bringt mir diese Rechnung nichts. Aber eigentlich gebe ich zu viel Geld aus für sowas, für Uhren und auch für Druckwerk. Ich kaufe unglaublich viel Druckwerk, egal was gedruckt ist. Und ich muss es immer kaufen. Ja, das ist Wahnsinn.
Wenn ich euch jetzt bei uns daheim in München zum Essen einladen würde, dann gäbe es.
Wenn ich koche? Mhm. Ich glaube, da würde es Fisch geben. Fisch. Hm? Ja, ein schöner Fisch im Backofen mit ein paar Kräutern, Zitrone, ganz einfach. Und ein schöner Salat. Vielleicht mit Fenchel, grüner Salat, Fenchel und etwas zitronigen Dressing noch dazu. Mhm. Sowas in der Art, was man vielleicht nicht jetzt so unbedingt immer sofort kriegt.
Schön, danke Holger August dir. Und viel Erfolg natürlich noch mit deinem Südtirol-Thriller Bombenjahre, mit allem, was nachkommt. Wir freuen uns ja. Viel Spaß beim Radio natürlich dir noch. Danke.
Ja, vielen Dank und allen Südtirol-1-Hörern jetzt noch einen schönen Sonntag. Genießt die Zeit und vielleicht sehen wir uns am Freitag zur Crime Night.
Da muss ich auf jeden Fall lesen, oder?
Fragst du mich? Logisch, musst du es lesen. Sie alle. Der Sommer ist noch lang, Gott sei Dank. Blick voraus bei dir am nächsten Sonntag, Daniel.
Da erwarten wir eine fesche Marlingerin, Laura Magelsin, Supermodel, die in New York lebt und wirklich auf der ganzen Welt unterwegs ist und ihren Job richtig gut macht.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.